Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Herzlich willkommen zu einer weiteren tollen Folge Podcast UFO mit mir. Euer Florentin Will. Ich dachte kurz, meine Stimme klingt ein bisschen wie die von Florentin, aber es ist so typisch, wenn man erkältet ist und oder einen Kater hat und denkt, man hat eine richtig geile, tiefe Stimme.
Ja, du hast halt jetzt eine normale Stimme.
Ich habe jetzt einfach eine normale Stimme. Ja, ich bin leicht, meine Stimmbänder sind sehr gereizt, weil ich sehr lange wach war gestern noch. Ich war auf einer Premiere mit rotem Teppich und Blitzlichtgewitter und Presse.
Geil.
Und trotzdem ist das nicht die wichtigste Meldung dieser Folge.
Naja.
Trotzdem gibt es einen roten Teppich, der noch viel größer ist.
Oh, ich werde rot.
Ich habe nämlich meine Tour beendet.
Nein, Quatsch.
Nach anderthalb Jahren, nach zwei Jahren hat Christian sein Buch durch.
Ja.
Und offiziell kann jeder Mensch, der diesen Podcast hört, hört diese Lions-Geschichte seit zwei Jahren, wie du da an diesem Buch ackerst und hier. Und ist es fast fertig, Noch eine Woche, eine Woche. Und jetzt ist es wirklich fertig, ganz offiziell.
Ich hab wirklich mein Buch fertig geschrieben. Am Sonntag, Vormittag, auch ganz weirde Zeit so, habe ich einfach die letzte halbe Seite geschrieben. Und mein Problem war halt jetzt die letzten Wochen, ich wusste nicht genau, wie es ausgeht.
Mhm.
Und Sonntag früh war dann irgendwie so, ach ja, klar.
Du sag mal, wie es ausgeht.
Ja.
Der Eisberg gewinnt.
Und ich würde jetzt einfach in dieser Folge ein bisschen tatsächlich über das Buch sprechen.
Ja, natürlich, voll gern, dieser Jakobsweg, den du da gegangen bist.
Das war, ein Jakobsweg ist was Positives. Das war eher so, es war eher so ein richtiger Leidensweg, so eine Christusgeschichte fast schon.
Wie bei Game of Thrones, wo du durch die Stadt gejagt wird mit dieser Glocke.
Shame.
Beruht er sich auf wahren Ereignissen? Der Gang nach Canossa, kann man mal googeln, wenn man möchte.
Ja.
Aber um kurz alle mit an Bord zu holen, die diesen Podcast nicht intensiv seit zwei Jahren verfolgen. Nee, ist das zwei Jahre, ne?
Ein bisschen über zwei Jahre.
Ja. Wann haben wir eigentlich Monatstag? Am 6., oder?
Ich glaube, wir haben 6. Juni angefangen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ungefähr dann, als du dein Buch angefangen hast zu schreiben.
Tatsächlich, wirklich.
Und du hattest ja schon drei Bücher geschrieben, zwei davon sehr gut.
Ja, genau. Erstes und zwei, die erfolgreich waren.
Du hast schon einige Bücher geschrieben und das war so das nächste Projekt, wird halt ein Roman, cool, macht Christian dann. Und
es war
eine Leidensgeschichte.
Es war so, dass ich habe diese beiden letzten Weihnachtsbücher mal ganz gut funktioniert so. Und dann kam ein Verlag und meinte, hey, wir geben dir einen Autorenvertrag für zwei Romane. Das geben wir dir jetzt schon. Du kannst bei uns unterschreiben und dann kannst du zwei Romane schreiben. Das ist natürlich, es ist mega krass. Und ich habe mega happy unterschrieben, wusste aber noch nicht, was ich überhaupt für Romane.
Die Tarkan Bakci-Taktik, ja klar, habe ich da schon Sachen im Schrank und dann.
Ich hatte halt nichts so.
Ja.
Und dann habe ich angefangen und du weißt es ja, ich meine, wem erzähle ich so? Wenn du mit einer Geschichte anfängst und in eine Richtung läufst und irgendwann merkst, das ist die falsche Richtung, ist es ganz schwierig, das wieder zu reparieren. So, und ich habe halt den Fehler gemacht, ich habe halt drauf losgeschrieben und irgendwann gemerkt, das ist es nicht. Das, was ich da schreibe. Und das waren so drei Monate oder so, und habe alles wieder gelöscht und habe von vorn angefangen.
Das sagst du jetzt in einem Satz, aber
Das war schon die Hölle.
Ja.
Aber es kam, also das kam noch wesentlich schlimmer. Habe neu angefangen, hab mit meiner damaligen Lektorin halt das besprochen, dass ich neu anfange. War halt natürlich nicht happy, aber ich war halt noch unglücklicher so. Und habe neu angefangen, habe dann so, keine Ahnung, 9 Monate geschrieben und war fast fertig und habe gemerkt, dass das gefällt mir nicht.
Es ist ein Buch.
Es war fast fertiges Buch. Und das hätte man auch veröffentlichen können. So.
Aber es wurde deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht.
Aber ich fand es nicht gut. Ich war todesunglücklich.
Es gibt sehr viele Künstlerinnen und Künstler, also jetzt zum Beispiel Kristall denkt sich, hey, ich verstehe das Problem nicht.
Ja, du hast was fertig, verkaufst doch.
Welche eigene Ansprüche, was?
Ja, genau.
Aber trotzdem, also das ist nicht einfach, dann nach so wirklich 9 Monaten und wirklich Schweiß und
vorher schon 3 Monate, ne?
Also
es war ein Jahr,
Monate.
Es war tatsächlich ein Jahr.
Dann und zu sagen, ich habe hier was, aber es
ja, ja, und du, also da hängt halt wahnsinnig viel dran, ne? Weil, also für Leute, die nicht wissen, wie dieses Autorenleben funktioniert, du kriegst von dem Verlag einen Vorschuss, also Geld dafür, dass du dich jetzt eine Zeit X hinsetzt, du sagst denen halt, wie lange du brauchst, und dann von diesem Geld lebst und ein Buch schreibst und das dann abgibst. Und dann verdienst du erst wieder, wenn dieser Vorschuss durch das Buch eingespielt wurde. Also wenn x Exemplare verkauft wurden und diese Summe halt quasi das, was du vorher gekriegt hast, aufwiegt. Break-even nennt sich das. Und bei mir war halt dann die Entscheidung so, ich habe jetzt ein Jahr lang von diesem Vorschuss gelebt und habe eigentlich nichts fertig gekriegt.
Ja, also
Gebe ich jetzt dieses Buch ab, das, mit dem ich unglücklich bin, und sage so, okay, fuck it, habe ich halt was geschrieben, was mir selber nicht so gefällt. Oder fange ich nochmal an.
Ja, und das Geld, aber das Geld wird ja, da heißt es ja nicht, ah, nochmal, okay, nee, hier hast nee, du nochmal einen Vorschuss. Nee, der Vorschuss bleibt ja.
Ich habe fürs Nichts, also in meinem Kopf so fürs Nichts gearbeitet. Und das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich bin regelmäßig, also wirklich wochenlang nachts, konnte ich nicht mehr schlafen, hab Belly jede Nacht aufgeweckt, hab einen Nervenzusammenbruch gehabt, mir ging's wie im Hund. Und das Einzige, was mich rausgezogen hat.
Es gibt ein paar Hunde mit sehr guten Leben.
Das stimmt.
Da gibt es ein paar Hunde auch bei Podcast-Hörern und Hörern, die in so einem schönen Hundebett liegen, so die Podcast hören und
jetzt
denken.
Jetzt beginnt auch wieder die Zeit, wo so Hunde besser angezogen sind als ich.
Oder teilweise dann so eingewickelt in Decken in so Kinderwägen rumgeschoben werden.
Ja.
Die hören das gerade von dir, die Story, und denken sich, boah, der hat ein Scheißleben.
Ja. Und mir ging's wirklich furchtbar. Und das Einzige, was mich so rausgezogen hat, war halt hier dieser Podcast. Wenn man sich die Folgen aus der Zeit anhört, dann, also, mir ging es eine Stunde die Woche gut.
Und also das heißt schon was, wenn das dein Lichtblick war in der Woche, wie scheiße die Woche gewesen sein muss.
Auf jeden Fall war es dann wirklich so, dann habe ich mit meiner Agentur geredet und mit dem Verlag, bei dem ich da unterschrieben hatte, geredet und meinte, ich will nicht, dass das veröffentlicht wird. Das ist nicht, ich werde damit nicht glücklich. Und dann kam Gott sei Dank für mich die Möglichkeit, den Verlag zu wechseln. Also ich habe dann bei dem Verlag, bei dem ich jetzt bin, bei DTV unterschrieben und die haben diesen Vertrag von mir quasi übernommen. Die haben gesagt, okay, Christian, kannst von null anfangen und wir veröffentlichen das dann bei uns so. Aber ich habe halt wieder, also ich habe kein neues Geld oder so gekriegt.
Aber du durftest bei null anfangen.
Bei null anfangen, genau. Und das habe ich dann gemacht. Und es, glaub mir, ey, ich habe keine Zeile von diesem Buch, dass es jetzt geworden ist und dass ich am Sonntag fertig geschrieben habe. Ich habe keine Zeile geschrieben, ohne dass ich zumindest am Anfang gezweifelt habe, wie nochmal was. War das richtig, das erste Projekt quasi zu löschen und das neue zu schreiben? Aber mit jeder Zeile, die ich geschrieben habe, wurde ich halt sicherer. Mhm. Und jetzt habe ich ein Buch geschrieben, mit dem ich happy bin.
Was?
Ich bin richtig glücklich.
Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ausgleicht, den Leidensweg.
Ich glaube, doch.
Aber es ist so, dann hat es was gebracht.
Ja.
Weil ich glaube nämlich, wenn du ein Buch abgegeben hättest, das so mittel war, hättest du doppelten Schmerz. Einmal, du bist nicht stolz aufs Buch und einmal, es war ein mega scheiß Weg dahin.
Ja.
Aber das ist, dass es jetzt so ein Buch ist, mit dem du so zufrieden bist, wiegt das halt dann doch irgendwo auf.
Ich habe, also, da können wir über das Thema können wir nochmal eigens reden, dann, wenn's dann rauskommt und so. Wie ich dann mich hingesetzt habe und das geschrieben habe, welche Art und Weise und so. Ich habe dann auch für mich einen neuen Weg gefunden, das zu schreiben und so. Aber ich würde es gerne den Titel sagen.
Ja,
hau und ich aus. Kann dir nicht sagen, wie aufgeregt ich bin. Ich habe meine Hände schwitzen, das gibt's nicht. Der Titel von meinem neuen Buch ist Man vergisst nicht, wie man schwimmt.
Lass mal einfach mal so stehen.
Ja. Man vergisst nicht, wie man schwimmt.
Heißt und es gibt auch eine Homepage, manvergisstnichtwiemanschwimmt.de.
Ja, durchgeschrieben als ein Wort, manvergisstnichtwiemanschwimmt.de. Da sieht man das Cover, das habe ich auch schon auf Instagram gepostet.
Schade, dass meine Vorschläge da nicht genommen wurden. Also es ist nicht, ich habe da ein paar Bilder von mir geschickt, die ich auf dem Cover sehen würde jetzt beim Buch von dir.
Ja,
die sind es leider nicht geworden.
Dort ist zu wenig Hose an,
auf dem Bildern, die du geschickt hattest. Naja, auch dieser Close-Up da von meinem Ohr,
warum
es das jetzt nicht wurde. Ich fand das Ohrenschmalz sah ein bisschen aus wie Mona Lisa, das finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Aber gut, wenn es halt kein Raum für offene Ideen ist, jetzt ist es halt ein anderes Meisterwerk geworden.
Es ist, ich glaube, es ist ein ganz gutes Cover geworden und auch damit bin ich halt jetzt happy. Und ich kann kurz erzählen, worum es geht.
Ja, voll gern.
Es geht um einen 15-jährigen Jungen, also das Buch spielt 1999 und zwar an einem Sommertag 1999, am 31. August. Und es geht um einen 15-jährigen Jungen, der heißt Pascal. Pascal ist ein Außenseiter, nicht wahnsinnig beliebt, hat einen besten Freund, Victor heißt er, und führt eigentlich ein relativ langweiliges Leben und sein einziges Hobby ist, dass er Geschichten schreibt. Und will später mal Autor werden und so. Und da gibt es natürlich dann ein bisschen schon natürlich Parallelen zu mir und so. Und bei Pascal ist es so, der geht nicht mehr schwimmen. Und man weiß aber nicht, warum. Also es ist sein Geheimnis ist, warum er nicht mehr schwimmt. Und dazu kommt, dass er sich nicht verlieben darf. Auf keinen Fall darf sich Pascal verlieben.
Zwei Regeln, nach denen sein Leben funktioniert, an die er sich hält.
Das, also ich meine, der ist 15, der hat eh keine Ahnung, wie man sich verliebt und so, aber der weiß, er darf sich nicht verlieben. Und das ist sein großes Geheimnis. Und man ahnt, was passiert. An diesem 31. August 1999 lernt er ein Mädchen kennen, Jackie. Die kracht in sein Leben wie so ein Komet. Also es ist die ist auch 15, hat feuerrote Haare und so wasserblaue Augen und ist mit einem Zirkus in der Stadt. Und die lernt er kennen und die stellt sein Leben komplett auf den Kopf. Vor allem in diesem einen Tag stellt die sein Leben komplett auf den Kopf.
Ich lehne mich mal nicht zu weit aus dem Fenster,
ja.
Aber er darf niemals sich verlieben und schwimmen.
Genau.
Ich nehme mal an, dass beides passieren wird und dass beides schockieren wird. Aber das kann man sich dann reinziehen. Man vergisst nicht, wie man schwimmt.de. Alle Infos,
sind
das Cover.
Ist da auch drauf, genau. Ja. Man kann es tatsächlich jetzt schon vorbestellen, wer will. Es kommt am 16. März. Kommt's raus? Verlage brauchen so lang, also wenn man abgibt, dauert
es. Sagt der Autor, der 3 Jahre an dem Buch geschrieben hat.
2 Jahre.
2 Jahre. Verlage brauchen so lang.
Das ist so. Also man kann es jetzt schon vorbestellen. Ich freue mich wahnsinnig über jeden und jede, der dies vorbestellt. Und da steckt mein Herzblut drin.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe reingelesen, aber ich habe bewusst irgendwann aufgehört, weil ich es gerne als Buch erleben möchte. Auch.
Ja. Es wird auch ein richtiges Hardcover. Also so ein richtiges mit so Umschlag.
Ein echtes
und
Buch,
so ein richtiges Buch. Und als wir darüber geredet haben im Verlag und auch über das Release-Date geredet haben, meinte meine Lektorin halt auch so, ja, das ist dann im März und es kommt dann mit so anderen, und ich wusste, sie will sagen, so richtigen Autoren raus. Und dann habe ich in einer der letzten Folgen erzählt, dass ich dem Verlag halt so dann komplett vorgestellt wurde bei so einer Online, ich habe es Konferenz genannt, aber es war einfach nur eine Zoom-Schalte. Und da habe ich erfahren, dass das Buch, also mein Roman, den ich geschrieben habe, wird der Spitzentitel für das komplette erste Halbjahr vom Verlag.
Boah.
Also es ist, ich bin mega aufgeregt und mega gerührt und fühle mich geehrt.
Aber jetzt stell dir vor, das ist ja passiert, aber mit dem Buch der Version vorher, mit der du so mittelzufrieden warst, der Geschichte, wie sich meine beiden Nippel getroffen haben. über einen Menschen, der sich in seinen Nippel verliebt.
Ja.
Und das wird dann so das Spitzending. Ich glaube, du hast genau die richtigen Schein getroffen.
Ich
auch
hoffe
wenn es. Da sehr viel Schmerz hinterstand.
Ja.
Aber dass du jetzt hier stehen kannst und sagen kannst, hey, ich empfehle mein Buch, weil da steckt mein Herzblut drin.
Wirklich?
Und selbst wenn manche Menschen sagen, oh, es hat mir nicht so zugesprochen, dass du sagen kannst, ja, aber es ist meine Vision, das ist meine Geschichte.
Ich glaube,
das ist okay.
Ja, also ich glaube auch, dass die richtige Entscheidung war. Ich bin halt happy damit und die Leute im Verlag offensichtlich auch. Ja. Es gibt so immer so eine Vorschau für die neuen, für die Neuerscheinungen. Und da ist mein Cover einfach vorne auf der Titelseite von dieser Vorschau drauf.
Geil.
Es ist irre.
Also bestellt es euch jetzt vor.
Man vergisst nicht, wie man schwimmt.
Vergiss nicht, wie man schwimmt.de.
Genau.
Und bestellt es euch vor, bestellt es auch nochmal an Hunden vor, die ein fantastisches Leben haben.
Ja.
Also wirklich, wenn ich nochmal wiedergeboren werde, dann hoffentlich als Hund in einer weißen Familie. Das ist ein fantastisches Leben, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt. Aber wie gesagt, alle Infos auf der Homepage und wir machen auch nochmal eine Sonderfolge.
Ja, ja, das ist ja noch ein bisschen hin, aber trotzdem.
Genau.
Ich wollte es halt, jetzt raushauen.
Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Hattest du denn dann in der Woche auch andere Dinge oder war das so präsent gerade mit dem Buch, dass, weil es gibt ja manchmal so, wenn ich jetzt einen Termin um 5 habe zum Beispiel, der wichtig ist, dann ist der Tag hin.
Natürlich.
Weil dann kann ich ja nicht um 2 noch was machen, weil dieser Termin um 5 hängt mir halt im Nacken.
Ja.
War das so mit dem Buch, dass du wusstest, dann und dann wird's offiziell und kommt's raus und die ganze Woche ist jetzt im Arsch?
Na, ich hatte noch als Freizeitbeschäftigung meine Erkältung von letzter Woche.
Ah ja, stimmt.
Das ist eine super Freizeitbeschäftigung.
Ja.
Ich habe tatsächlich wahnsinnig viel Filme geguckt die letzte Woche. Und wenn ich erkältet bin, gucke ich immer Sachen, die ich eigentlich schon kenne.
Mhm.
Und ich habe dann komplett meine ganzen Lieblings-Mixed-Martial-Arts-Filme nochmal durchgeguckt. Also, was habe ich geguckt? The Raid 1 und 2, Headshot, The Night Comes For Us und komplett Gangs of London nochmal.
Hast du nicht bald auch wieder deine Kevin allein zu Hause Zeit?
Weil jetzt bald Halloween ist.
Nee, weil jetzt so langsam geht's doch Richtung Weihnachten zu.
Ach so, ich meinte, weil Halloween mache ich jedes Jahr den gleichen Gag und zwar ich verkleide mich als Kevin und bleibe allein zu Hause.
Nein, das wusste ich nicht.
Wusstest du nicht?
Sehr guter Gag.
Aber an Weihnachten natürlich Kevin. Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Immer.
Da
wird's noch ein bisschen hin.
Tatsächlich glaube ich einen War das Kevin? Es wird doch von irgendeiner Serie einen Spin-off geben.
Game of Thrones.
Nee, von ja, davon auch, aber von einem Film, meine ich, von einer Filmserie wie Kevin. Ich glaube sogar, es ist Kevin.
Nein.
Und es heißt Alone Home Forever, glaube ich.
Gott. Und das ist aber auch mit Macaulay Culkin und also.
Ich glaube, die haben einfach.
Junggeselle.
Ja, ich glaube, die haben einfach tatsächlich auch die Originalschauspieler dafür bekommen und Schauspielerin.
Ehrlich?
Und ich glaube, das ist, ja. Aber ich weiß es nicht, ob das jetzt bei Kevin war, aber es ist auf jeden Fall so ein Kultklassiker.
Oh, das will ich aber nicht. Ich will, das soll so bleiben, wie es ist. Finger weg von Kevin.
da dann auch wirklich sehr konservativ.
Ja, total. Klar.
Ja. Den Reflex habe ich bei ganz vielen so Kinderserien, die jetzt in 3D animiert werden. So ja. Wie Biene Maya, wo ich denke, Gott, ist das sieht aus wie wie beim Bowling. Wenn man einen Strike schafft, kommt ja manchmal so eine Animation. Und so sehen die irgendwie aus.
Das ist ja wahrscheinlich einfacher, als das zu zeichnen. Das geht wahrscheinlich schneller. Aber ich hatte das tatsächlich jetzt bei dem Buch, das ich jetzt geschrieben habe, das 1999 spielt, da tauche ich ja dann auch komplett ein als Autor in diese Welt und hatte so viel Flashbacks aus dieser Zeit. Also man kann das auch super lesen, wenn man das nicht hat aus der Zeit, aber so Sachen wie, keine Ahnung, Tamagotchi oder was allein 1999 für Musik rauskommt.
Du hast ja sogar eine Playlist erstellt.
Ich habe sogar die kann man auch auf man vergisst nicht, wie man schwimmt.de gibt's eine die Playlist zum Buch. Dann kann man schon mal so ein bisschen
die Vibes spüren. Wie die Jugend von heute sagen würde. Ja. Cringe ist Jugendwort geworden übrigens. Finde ich zum ersten Mal ein Jugendwort, wo ich denke, ja.
Ja, ist ein Jugendwort.
Ja, vom letzten Jahr halt, aber man kann nicht alles haben.
Ich find's okay.
Was soll's? Ich find's nicht cringe. Aber
wer bin ich auch, um über das Jugendwort zu reden? Also
ja, das wäre cringe, das stimmt.
du hast was Interessantes erlebt diese Woche.
Ich wäre fast gestorben.
Du wärst fast gestorben.
Ich wäre fast gestorben. Ich bin auch teilweise fest davon ausgegangen, dass das war mit mir.
Ich habe es fast live auf Instagram in einer Story mitverfolgt.
Ja, als ich dann gemerkt habe, dass ich in Gefahr bin, habe ich versucht, dann aus so einem Verzweiflungsakt die Öffentlichkeit zu involvieren.
Ja, beginn doch mal von vorne.
Die Lesereise. Nach dem Tod komme ich. Ein Buch, das ich in normal schneller Zeit geschrieben habe.
Ja. Ist aber auch, man muss auch sagen, mein neues Buch hat 400 Seiten. Ne?
Ja, das stimmt. Nach dem Tod sind so knapp 200. Also ja, da war ich auf Lesereise, hatte jetzt ihren letzten Termin und das war in München und es war aber Riesensturmwarnung. Und man braucht von Köln nach München, weiß nicht, 4 Stunden eigentlich.
Also der Zug, wenn durchheizt, braucht man so 4 Stunden 10. Ja.
Und ich hatte einen Zug und ich bin um 8 Uhr, bin ich aufgestanden und habe die erste Straßenbahn-Anzeige bekommen, dass die Straßenbahn nicht kommt und bin dann halt rüber in den anderen Zug und dachte, ja, komm, wird schon passen. Und ich habe von Köln nach München insgesamt 13 Stunden gebraucht. Ein Zug nach dem anderen ausgefallen ist und es hieß so, wir stellen hier jetzt den Verkehr ein oder dann Verspätung.
Aber wo ist der erste direkt dann ausgefallen? Also die Straßenbahn ist ausgefallen, genau, und dann warst du am Hauptbahnhof.
Genau, war ich am Hauptbahnhof.
Ja.
Dann hatten alle Züge Verspätung, aber so sehr, dass der Zug, der vor einer Stunde kommen sollte, jetzt gleich kommt, wann mein Zug kommen sollte, der dann jetzt in einer Stunde kommt.
Okay, also und warum hast du den nicht genommen?
Ich habe den genommen, habe ich dann genommen. Das war aber das zweite außerplanmäßige.
Ja.
Dann habe ich den genommen, dann hat der irgendwo mittendrin angehalten und gesagt, sorry, in Frankfurt, wir fahren nicht weiter.
Das ist eine Stunde nach Köln.
Genau. Und wir fahren nicht weiter und der Bahnverkehr wird jetzt hier, glaube ich, nach und nach eingestellt. Dann habe ich aber geguckt, in Erfurt geht noch was. Und dann bin ich von Frankfurt aus mit einem anderen Zug nach Erfurt.
Ja,
und
Moment,
ich muss
im Kopf mitdenken, okay.
Hab da den Anschluss verpasst, weil der Zug nach München kommen sollte, kam zwar ein bisschen zu spät, aber der Zug, der nach Erfurt gefahren ist, hat sich auch verspätet.
Klar.
Ich hatte eine halbe Stunde Puffer und habe es trotzdem nicht gepackt. Der andere Zug ist vor meiner Nase weggefahren.
Nein.
Da dachte ich, komm.
So hinterher gedroht?
Ja, wirklich so. Komm, mache ich den nächsten von Erfurt aus. Und das Schlimme an Verspätungen bei der Deutschen Bahn ist nicht, dass ein Zug zu spät kommt. Oder wenn ein Zug ausfällt, finde ich das auch nicht schlimm.
Nö.
Das Schlimme ist, dass mir die Bahn 5 Minuten, nachdem er hätte kommen soll, Bescheid sagt. Ah, sorry, der fällt übrigens aus.
Oh Gott.
Und das ist genau da passiert. Der kam halt, der fuhr ein. Und dann hat sich die Anzeige geändert zu fällt aus.
Mhm.
Und dann wurde ganz offiziell der Bahnverkehr eingestellt.
Und du bist aber im Moment in Erfurt.
Ich war in Erfurt gestrandet und keine Bahn.
Warst du vorher schon mal in Erfurt?
Noch nie.
Ja.
Und es gab auch vorher keinen Grund und es gibt also jetzt wenig Gründe, ehrlich gesagt.
Bahnhof gesehen, alles gesehen.
Ja.
Und Erfurt, check.
Check, wirklich. Der Bahnverkehr war komplett dicht und ich habe dann halt so Verzweiflungsmoves gemacht, zum Beispiel versucht dann irgendwie, da irgendwie ein Taxi rauszuhandeln bei der Deutschen Bahn, aber war nicht mit genug Nachdruck.
Wie hast du das gemacht? Bist du in Erfurt dann zum Bahnschalter gegangen?
Genau.
Wo hast gesagt, ich bin Tagan Bakci, ja, der Tagan Bakci, der seine Bücher in normal schneller Zeit schreibt.
Exakt.
Der bin ich.
Nee, das hätte ich, theoretisch habe ich dann erfahren, wenn es einen super wichtigen Termin gibt, dann muss die Bahn irgendwie ausgleichen oder dann kommt die auf einen zu und zahlt dann auch Taxen teilweise bis nach wohin
ja, es gab's auch immer. Ja, gab's ja schon, dass man, die haben das so Taxischeine ausgeteilt.
Genau, man kann auch mal bei der Taxifahrt den Fahrer oder die Fahrerin fragen, sag mal, was war die längste Fahrt?
Sagen und
meistens kommt dann irgendwie quasi 3000 Kilometer.
Ja, damals, als die Flüge ausgefallen sind.
Ja, und habe ich aber nicht gemacht, ich habe mich nicht getraut. Ich habe nicht getraut, mich zu sagen, also erstmal habe ich mich eine Stunde angestellt an diesem Bahnschalter, weil komplettes Chaos.
Ja.
Und ich habe da dran und ich hatte mir vorgenommen zu sagen, hey, und ich lasse nicht locker. Ich habe gefragt, sorry, gibt es irgendeine Möglichkeit, nach München zu kommen? Und so, nee, sorry.
Und dann bist
okay, danke schön. Oh. Und weg. Und ich habe eine Stunde für diesen Schlagabtausch habe ich eine Stunde angestanden.
Wie war er in deinem Kopf? Wie hast du dich im Kopf vorbereitet?
Meine Vorstellung von diesem Schlagabtausch wäre, hey, Entschuldigung, ich müsste nach München. Alle Züge fallen aus. Ja, das sehe ich.
Ja.
Das sehe ich genauso wie alle anderen. Ich muss aber leider wirklich nach München. Und sie müssen mich nach München befördern. Oder wir haben ein Riesenproblem. Da warten jetzt über 100 Menschen darauf, dass ich da auftrete. Ich habe einen Auftritt.
Ja.
Und das habe ich mir so dann zurechtgelegt und ich wollte dann so aggressiv sein und so. Ich habe es nicht geschafft.
Ist irgendwie sympathisch, finde ich.
Ja, aber die Frau hat auch, also die war auch super nett und so und die war aber auch so, nee, keine Chance. War so, ja, klar, so als wenn ich sagen würde, Wasser ist nass. So, nee, keine Chance, Bahnverkehr ist eingestellt. Okay, dankeschön.
Und, aber okay, dann hast du da das schon mal die Möglichkeit versemmelt. Aber da sind noch mehr Leute, die nach München müssen. Kann man sich nicht mit jemandem ein Taxi teilen?
Ja, ich hatte dann das Gefühl, es ist so ein Chaos und das Taxi nach München hätte 900 Euro gekostet.
Holy
fuck. Das habe ich ja gefragt. Und der Typ meinte so knapp 900 Euro. Und wo ich dann gemerkt habe, ja, da kannst du teilen, bis du dämlich wirst.
Ja. Das, wollen dir 900 Leute nach München? Zum Clowns-Auto.
Clowns-Taxis sind immer sehr günstig. Sehr günstig. Ja, Clown-Uber. Plus 50 Leute noch Platz.
Stell dir vor, du bist im Clown-Uber der Letzte, der heimgefahren wird.
Ja,
das ist eh das Schlimmste, finde ich, was es gibt. Wenn einen jemand heimfährt, ob das jetzt mit dem Taxi ist oder ein Freund fährt einen heim oder wenn wir nach dem Auftritt irgendwie heimgefahren werden, wenn man der ist, der als Letzter heimgefahren wird, das hasse ich.
Ich finde es aber auch scheiße, wenn du der Erste bist, weil du steigst ins Auto und dein Fahrer oder die Fahrerin sagt dann, Honk Honk, ich bin Jonky Jonk, wir müssten noch 50 Leute aufgabeln, Honk Honk. Okay.
Stimmt. Du wirst was sagen und wirst dann so aus so einer drehenden Blume hinausgespuckt.
Ja, genau. Und musst halt jetzt noch 50 Leute aufgaben, bevor es losgeht. Deswegen, da war keine Chance. Dann habe ich Autovermietung angerufen, die auch alle gesagt haben, keine Chance, alles leer vermietet. Und dann war ich halt in Erfurt. Mega gruseliges, also super gruseliges Gefühl, überhaupt nicht mobil zu sein. Es gab keine Möglichkeit für mich, da wegzukommen.
Okay,
und in drei Stunden oder vier Stunden und ein bisschen hätte die Show angefangen. Also es war um 16 Uhr ungefähr, um 20 Uhr ging die Show los.
Wie viel Akku hat dein Handy zu dem Zeitpunkt noch?
18%.
Holy fuck.
Moment, 18% war beim Bahnschalter und als ich dann da wirklich stand und final wusste, ich komme nicht aus Erfurt weg und das Gespräch geführt habe mit Hendrik, unserem Manager und Freund, Kollegen und
Bekannten.
Thomas Kund, der mit mir heute auf der Bühne stehen sollte und gesagt hat, ich glaube, ich komme hier nicht weg. Was sind die Optionen? Meinten die, wir melden uns, wir sprechen mit dem Veranstalter.
Wer spricht da? Rufen Sie uns wieder an.
Wir checken das ab. Und dann habe ich aufgeklickt und gesehen, mein Handy ist kurz davor auszugehen.
Ja. Und das war der Moment, und wo die Öffentlichkeit mitgekriegt hat, was mit Tarkan Bakci
los ist. Weil da habe ich gedacht, komm, ich habe noch einen E-Scooter gesehen, dachte, habe kurz überlegt. Ich bin in 18 Stunden da.
Was das für ein Boss-Move gewesen
wäre. Das wäre geil gewesen. Oder so ein Fahrrad, so ein Nextbike oder so. Und dann bin ich aber mit einem Verzweiflungsmove an die Öffentlichkeit gegangen, habe gesagt, ich bin in Erfurt, hallo Menschen, fährt jemand zufällig von Erfurt, aus welchem Grund auch immer, nach München?
Das hast du in deiner Insta-Story gepostet.
Genau. Und ist also kompletter Verzweiflungsmove.
Ja.
Wirklich, das ist wie, wenn man auf einer einsamen Insel landet und kein Feuer machen kann und denkt, ja, vielleicht schlägt ja der Blitz ein und dann habe ich Feuer.
Ja, und oder wenn man auf einer einsamen Insel ist und dann, man kennt doch diese Szene, man sieht die Frau oder den Mann auf der einsamen Insel. Und dann geht so ein Drohnen, also es ist ein Schnitt und Drohnenflug nach oben und der Mensch legt dann immer mit so Steinen Help
in
den Strand.
Das war meine Insta-Story. Meine Insta-Story war Help aus Stein. Und da kam natürlich dann ganz oft zurück, hey, probier Blablabla, probier Flixbus. Wo ich meinte, ich wende mich an Menschen im Internet.
Hör, fährt denn kein Zug?
Ja, ich habe alle Optionen, wirklich, das ist das Letzte, was ich, dass bei fremden Menschen ins Auto steigen, die zufällig vielleicht von Erfurt nach, das ist der letzte Strohhalm und es hat funktioniert.
Ja, das habe ich, das, da ist mir den Vogel rausgehauen.
Aber es hat funktioniert, in dem Moment, in dem sie geschrieben hat, ist mein Handy-Akku alle gegangen.
Nicht dein Fucking.
Wir hatten uns, also erstmal, es kamen, glaube ich, 2, 3 Angebote tatsächlich und der Mensch, der am wenigsten wie ein Serienmörder aussah, dem habe ich dann zurückgeschrieben.
Moment, die haben 2, 3 Leute geschrieben, wir könnten dich jetzt oder ich könnte dich jetzt von Erfurt nach München mitnehmen. Ja. What the fuck?
Aber wobei ich glaube, einer davon war, ich kenne Leute, die es vielleicht könnten.
Okay.
Aber ja, trotzdem krass. Das ist mega krass. Und die Person, die das dann geschrieben hat, meinte, sie hat eigentlich heute Abend nichts vor, aber sie wohnt in der Nähe und wird dann extra für mich nach München fahren.
Oh mein Gott.
Würde aber sich gerne die Show ansehen. Dann meine ich, ja, klar.
Kostet 18 Euro Eintritt.
Kostet 18 Euro Eintritt, aber du kannst dich auf jeden Fall ansehen. So. Nee, klar, ich habe sofort alles versprochen, was ging. Ja. Show, Benzingeld wird übernommen, Hotelübernachtung.
Ja.
Und dann haben wir halt gesagt, habe ich gesagt, ich bin am Bahnhof und sie meinte, sie muss halt noch eine Freundin fragen, die würde sie gar mitnehmen, weil sie möchte halt nicht alleine kommen, falls ich sie umbringe.
Stehe ich.
Statistisch gesehen, völliger richtiger Move.
Komplett, auch völlig verrückt, dich mitzunehmen, ganz ehrlich.
Und dann ist mein Handy-Akku alle gegangen. Oh, und dann bin ich in eine Bäckerei gelaufen mit meinem und habe nach einem Anstecker gesucht.
Aber erstmal 2 Brötchen gegessen.
Erstmal 2 Brötchen bestellt. Und dann, ja, ich habe so eine alte Oma hat ihr Handy geladen und dann habe ich sie gefragt, ob ich meins laden kann.
Ja.
Und dann
hat schon eine ältere Dame ihr Handy geladen in der Bäckerei. Ja.
Da gab's in der Bäckerei gab's eine Steckdose.
Wir sind immer noch in Erfurt.
Wir sind immer noch in Erfurt und wir sind jetzt wirklich ganz knapp vor Auftritt.
Also, wir sind in Erfurt.
Ja.
Du bist in Erfurt.
Ich bin in Erfurt.
Du müsstest aber sein in München.
Weil da findet bald ein Vortrag statt, eine Lesung. 100 Tickets sind schon verkauft, ist es mega Druck drauf und eigentlich muss man mit dem Veranstalter abklären, schaffe ich es nicht. Eine Person hat angeboten, mich zu fahren, mit der muss ich abklären, bist du eine echte Person, wann und wo treffen wir uns wirklich und es geht alles nicht, mein Handy-Akku ist halt leer.
Ja.
In der Bäckerei stecke ich ihn an, habe meinen SIM-Code fast 3-mal falsch eingegeben, das wäre worst case, aber dann noch beim 3. Mal irgendwie hingekriegt. Und dann tatsächlich abgeklärt mit der Person, wir sind da, wir sind echte Menschen, wir sind in 30 Minuten da.
2 Leute, ne?
Genau.
Die Fahrerin, die ihre Freundin mitnehmen wollte, falls du ein Serienmörder bist.
Genau. Und ich, in so einem kleinen Opel.
Dann nicht,
hast du dann nicht. Beim Opel nicht. Nee, ich steig in kein Auto ein, das weniger als 50.000 Euro kostet, ganz im Ernst. Also eigentlich hat sich alles zum Guten gewendet. Hab dann geschrieben, Veranstalter braucht er nicht absagen, ich schaffe es irgendwie.
Wie viel Zeit haben wir noch?
Wir haben, ich glaube, die Fahrt dauert 3 Stunden 50.
Weiß ich nicht,
oder was auch immer. Und wir haben noch 3 Stunden 50. Also wenn es ist so eng getaktet, kein Schlenker kann man sich mehr erlauben, sonst komme ich zu spät.
Ja.
Und in dem Moment schreiben mir 2 Menschen, hey, wir sind auch in Erfurt gestrandet, keine Möglichkeit wegzukommen. Wir haben deinen Insta-Post gesehen. Wir kennen dich sogar. Du hast mit einem Kollegen von uns gearbeitet, Arkadi, ein sehr lieber Kollege von mir.
Aber die kennen nicht dich, die kennen
nur den Kollegen, genau. Und sind halt von, der war auch auf dem Weg. Und haben denen halt geschrieben, hey, wir sind hier gestrandet, weil die mussten zum Vortrag.
Okay, und also du stehst jetzt vor der Entscheidung. Fahre ich mit 2 Leuten in einem kleinen Auto oder fahren wir zu 5 in einem kleinen Auto? Ne?
Plus, die müssen in die Richtung. Also wir müssten noch einen kleinen Schlenker machen. Und mein Impuls war zu sagen, ist es mega wichtig, aber und dann haben die aber gesagt, welcher Vortrag? Und ich war so, das Karma kann ich mir nicht auftragen.
Was war's für ein Vortrag?
Das war ein viel wichtigerer Vortrag als meine Lesung. Jüdischer Widerstand in Deutschland.
Ja.
In so einer, es war so eine richtige Kulturveranstaltung. Die beiden sollten den Vortrag machen. Also viel wertvoller, viel intellektueller.
Ja.
Und ich dachte, das packe ich nicht. Dann habe ich gesagt, ich habe einen Weg gefunden.
Ja.
Wildfremde Person aus dem Internet, aber ich frage mal nach, ob das für die okay wäre.
Mhm.
War dann okay und die meinten halt, nur wenn die wenig Gepäck haben, sonst passen wir echt nicht rein. Und die meinten, wir haben so mittelviel Gepäck und dann sind die halt angekommen und dachte ich, komm, fuck it, Clowns-Auto-mäßig, wir ziehen es durch. Dann kam dieser Opel an und ich habe auch dann gemerkt, warte mal, ich steige jetzt mit Fremden in einem fremden Auto ein.
Ja.
Wenn ich jetzt sterbe, das letzte Bild von mir, mit dem man nach mir sucht, ist so ein ekelhaftes Selfie. Und dann habe ich noch ganz schnell versucht, ein schöneres Bild zu machen von mir und habe plötzlich diese Gedanken. Weil das stimmt ja, wenn du verschwindest, dann kommt so die Fahndung, dieses ist das letzte Bild von ihm.
Ja.
Und dann stell dir vor, du hast so, what's up? So ein richtig schlimmes Foto. Und dann noch schön irgendwie, wo das Licht gut ist, geguckt, um ein schönes letztes Foto von mir zu haben für die Fahndung.
Ich habe sehr gelacht, du hast dann auf Instagram gepostet, Christian Huber, falls ich verschwinde, mach den Podcast alleine weiter, aber mach einen True Crime Podcast
draus. Indem du nach mir suchst. Genau. Das ist meine Bedingung. Falls einer von uns, es sollte ein Pakt sein, den wir hier eingehen, falls einer von uns, falls ich verschwinde, machst du einen True Crime Podcast draus, bei dem du nach mir suchst. Falls du verschwindest, sitzt hier nächste Woche Stefan Tietze. Und wir haben richtig Fun. Und wir haben richtig Spaß.
Ja. Okay, du sitzt also zu fünft in einem kleinen Auto, seid in Erfurt.
Ja, und ich versuche so Selfies zu machen, wo man auch die Fahrerin sieht, damit so einfach mich abzusichern, weißt du?
Ja klar, logisch.
Und dann machen wir diesen Schlenker. Die beiden mussten eigentlich nach Regensburg tatsächlich.
Oh, schön.
Aber das hätte so viel Zeit gekostet. Und dann haben wir uns auf Nürnberg irgendwie geeinigt. Weil die von da aus
andere Stadt, aber okay.
mit der Bahn fahren können. Okay. Echt?
Es ist nochmal so 1,5 Stunden mit der Bahn umgefahren.
Genau,
es war
1 Stunde mit der Bahn, aber sie hätten es dann noch geschafft.
Okay.
Den Schlenker mitgenommen, die Beine rausgelassen und dann richtig durchgedrückt bis.
Wie war denn die, aber war München. Dann die Fahrt von Erfurt nach Nürnberg entspannt? Weil ich kann mir vorstellen, dass ganz Deutschland war ja dann auf der Straße, weil die ganzen Bahnen ausgefallen sind.
Das stimmt, aber es war einigermaßen entspannt. Die Fahrerin war auch sehr gut und ich hatte auch die Einstellung, es gibt ja so diesen Leitsatz, ich will schnell ankommen, aber auch sicher. Bei mir war es nur, ich will schnell ankommen. Und die ist sehr gut gefahren, also wirklich.
Und wie war die Fahrt? Was hattet ihr für Themen? Worüber habt ihr geredet?
Ja, das ist halt zwei Menschen neben mir, die gerade ihren Vortrag jüdischer Widerstand machen und ich schiehe so manchmal rüber und sehe, Alter, ist das wichtig.
Zum Glück nehme ich die mit.
Null Gags, ich habe ein paar gepitcht, aber null Gags. Ja, null funktioniert, tatsächlich.
Ja, ihr habt auch keine so Gesellschaftsspiele oder so.
Nee, ich habe kurz den Instagram-Account von deren dem Ding übernommen. Ich habe einen Takeover gemacht.
Wie von deren Ding?
Die haben ja, das sind zwei Menschen, die machen halt so Vorträge und sind da halt drin und die haben einen Instagram-Account, bei dem die das halt pushen und halt inhaltlich auch auf Instagram austragen. Ja. Und dann habe ich den für ein paar Slides übernommen, durfte ich dann, das war ganz süß. Da gab es einen Takeover, habe ich mich der jüdischen Community kurz vorgestellt. aber nee, es war eine ganz angenehme Fahrt, wirklich tatsächlich. Es war, was ein bisschen nervig war, ganz Deutschland war auf der Straße tatsächlich, aber es war nicht Stau, nur es gab viele, die es sehr eilig hatten.
Und mussten alle zu deinem Auftritt.
Ja, alle mussten irgendwo hin.
Ja.
Und es gibt ja dann immer wieder so Leute, die wirklich dann richtig dann mit, also
Lichthupenmäßig
auffahren. Und unsere Fahrende, die ist sehr gut gefahren. Und trotzdem gab es viermal den Moment mit Lichthupe.
Boah.
Und mir ist dann aber aufgefallen, das waren alles Autos, nagelneu und richtige Sportautos. Mhm. Und eins davon war da sogar so ein Erlkönig. Weißt du, was das ist?
Ja.
Das ist, wenn die Autodesigns neu sind, damit man die nicht gut fotografieren kann, haben die so ein ganz eigenes Muster.
Ja.
Das sind quasi die Prototypen, aber halt so mit so einem Muster überdeckt, dass man da nicht liegen
Welche
kann.
Marke?
Ich glaube BMW.
Aha.
Ich kann es gern beschreiben für Geld, weil das ist sehr viel wert, diese Designs von den Autos.
Hast du kein Foto gemacht? Hättest du ein Foto machen müssen?
Es ging halt, alle gerast. Und dann ist mir aufgefallen, ich kann mich daran erinnern, ich habe mal gehört, warum die alle so unterwegs waren, dass es ganz häufig so ist, dass bei so Veranstaltungen oder bei Autohäusern auch, wenn Autos von A nach B transportiert werden müssen, dass sie dafür Fahrer anmieten und Fahrerinnen und dass das halt professionelle Fahrer sind und dass die sich dann so ein Ding draus machen, so ein toxischer Wettbewerb untereinander, wer schafft's schneller, wer macht welche Strecke schneller. So wie Väter ihre Runtastic-Ergebnisse posten, so 10 Kilometer in 50 Minuten posten, die halt, boah, ich bin von München nach Erfurt in 2 Stunden irgendwie.
Ja, die soll einer mitnehmen können eigentlich.
Ja, das stimmt, dachte ich auch. Ich dachte erst Asi und dann dachte ich, sorry. Aber das finde ich krass. Also, das ist wirklich so ein toxisches Ding in der Community, habe ich gehört, dass Menschen, die eben das professionell machen, von A nach B die Dinger fahren, halt gegenseitig angeben mit, ey, ich hab 600 Kilometer in 3 Stunden geschafft und sich so überbieten und dabei alle anderen Menschen um sich herum in Lebensgefahr begeben einfach.
Seid ihr dann auch an Tankstellen rausgefahren und hab noch so Snacks genommen und so?
Wir hatten keine Zeit, wir waren alle,
wirklich?
Sowohl ich hatte ja, wir haben einmal ganz kurz gehalten, weil jemand auf Klo musste, und aber dann auch wie, als würden wir so einen Banküberfall machen, der Motor bleibt an und wir machen ganz schnell, weil wir haben wirklich, sowohl ich als auch die bei mit dem Vortrag zu jüdischem Widerstand, hatten ja wirklich die Zeit im Nacken.
Ja, verstehe ich.
Und ich bin so, also ich bin dann auch nicht pünktlich angekommen.
Aber bist du jemand, der so Tankstellen-Stops mag? Also ich mag dann so Roadtrips, mir wäre am liebsten, wir fahren los und die erste Tankstelle, die ich sehe, fallen wir an. Sofort raus.
Ja, ich mag's auch, aber ich finde, die muss man sich verdienen. Also die ist nur geil, wenn man auch wirklich richtig dringend dann auf Klo muss und so einen Snackhunger hat so richtig.
Aber man muss sie doch vorher Proviant kaufen. Bist du niemand, der vorher Proviant anlegt? Irgendwie so 10 Carazzas und Beefy Roll und dann auch noch so ein, so ein blaue Limo oder so?
Nee, ich bin eher jemand, der so mit so, was einem die Mama oder der Papa früher immer in die Schule gegeben hat, so ein selbstgeschmiertes Brot und einen Apfel oder so, damit man dann bei der ersten Tankstelle mega hungrig, weil man das gesunde Zeug nicht angerührt hat, sich 10 irgendwelche Schokoriegel reinziehen kann.
Man kauft auch an Tankstellen, kauft man Sachen, die man sonst nie kaufen würde. Man würde niemals eine Carazza kaufen.
Nee.
Aber der Tankstelle ist 17.
Kein Kontext, in dem ich das geil finden würde, außer, oh, ich muss, ich fahre seit 4 Stunden und muss noch 4 Stunden fahren.
Ja.
Wobei ich selten lange Roadtrips habe. Also ich bin eigentlich ein intensiver Bahnfahrer.
Ich fahre auch gerne Bahn. Aber ich würde gerne mal wieder, ich würde gerne mal wieder so einen Roadtrip mit dir machen. Und dann bist du in München angekommen.
Ja, zu spät, halbe Stunde zu spät. Und Thomas, ja, Thomas hat dann schon angefangen einfach. Thomas Kuhn, der Tatortreiniger, mit dem ich das mache, hat eingeführt. Und dann bin ich aber wirklich, das Buch war im Koffer drin und der Koffer war im Kofferraum. Und dann habe ich aber einfach, dann bin ich aus dem Auto raus, Koffer gegriffen und mit dem Koffer auf die Bühne gerannt.
Das habe ich auch in deiner Insta-Story gesehen.
Und ich habe tatsächlich, ich war 2 Sekunden da in München und bin aus dem Auto raus auf die Bühne. Ich weiß nicht, wann es passiert ist. Plötzlich hatte ich ein Bier in der Hand.
Ja, und das habe ich auch gesehen. Und dann, mir haben sehr viele Leute, relativ viele Leute zu dem, wie viele Leute da bei dem Auftritt waren, geschrieben, kontextlos. Ich wusste erstmal nicht, worum es geht. Erklärt Tarkan mal, was eine Mast ist.
Ja, ich bin da halt angekommen, meinte 2 Sekunden in München, direkt eine Mast in der Hand. Es war halt ein 0,5 Liter Glas. Es war keine Mast. Habe ich aber direkt aufgefangen, so, sorry, ist keine Mast. Ich habe 13 Stunden Fahrt hinter mir.
Ja.
Ist natürlich ein Kölsch. Nee, hab dann, das habe ich eigentlich schon aufgefangen. Also ich weiß ja, was eine Mast ist. Das ist, wenn man keinen Bock hat, leckeres Bier zu trinken, sondern lieber, wenn man so richtig Bock hat auf abgestandenes Bier, dann ist das perfekt. Wenn man nur so die ersten 3 Schlücke genießen will, ist das mega. Und wenn man keinen Bock hat, entspannt rumzuhängen, sondern unbedingt Schmerz im Oberarm möchte, weil es so schwer ist zu
halten. Eine Waffe in der Hand braucht.
Und eine Waffe in der Hand braucht, ja. Ja, Mass, ich bin kein großer Fan. Das Gegenstück dazu ist ja Kölsch. Das ist, finde ich, so genau das Gegenstück. Da ist aber das Prinzip mir klar.
Ja.
Weil das ist halt immer frisch, das wird immer sofort nachgegeben. In Brauhäusern ist es auch aggressiv teilweise.
Wie ja,
du bist halt noch nicht mal halb fertig, kommt schon das Nächste.
Vor allem, es wird immer nachgeschenkt, bis du einen Deckel drauflegst, ne?
Genau, und selbst dann ist manchmal noch so, bist du sicher?
Ja.
Also schon sehr aufdringlich. Aber ich finde, das ergibt total Sinn. Das Bier ist immer frisch und es ist immer schön kühl. Und bei der Mast, das ist doch total abgestanden.
Also man trinkt es halt recht schnell.
Aber also, wie viel ist eine Mast?
1 Liter.
Also da brauchst du doch lange.
Naja,
okay, gut. Ja, vielleicht ist das der kulturelle Unterschied da.
Aber ich mag auch, meine Lieblingsbiergröße ist 0,5 im Glas.
Ja, ich bin Kölsch-Typ.
Und du bist dann bist auf die Bühne und dann hat es gepasst. Und deine, deine Fahrerinnen, hast du denen ein Hotel gezahlt oder sind die straight wieder zurückgefahren?
Ja, ich habe denen halt ein Hotel versprochen. Aber nein, klar, die durften dann den Auftritt angucken. Was mir sehr leid tat, dass sie, nein, Quatsch, das war super.
Ja.
Und die haben dann ein Hotel bekommen und sind am nächsten Tag wieder zurück. Die haben das nur meinetwegen gemacht.
Krass.
Total.
Das ist mega geil.
Also da auch mal im Nachhinein der absolute HörerInnenpreis in dieser Staffel geht an die beiden.
Fantastisch. Wirklich super. Apropos Community. Mir wurde Gold geschickt auf Instagram. Hat mir jemand, wir haben doch letzte Woche über die Aale geredet, die drogensüchtig sind. Nach diesem, weil die in diesem See leben oder in diesem Fluss bei diesem Festival.
Wo das Festival ist und da wird halt reingepinkelt. Und in der Pipi ist so viel Drogenrückstand noch drin, dass die Aale drogenabhängig geworden sind.
Ja. Drogenabhängige Tiere ist das Stichwort. Und mir hat jemand aus der Community ein Interview geschickt mit Dr. Mario Ludwig. Und dieses Interview ist erschienen auf pharmazeutischezeitung.de.
Ah, das ist die Quelle Nummer 1.
Ja.
Neben gutefrage.net ist das meine Infoquelle Nummer 1.
Pharmazeutische,
du strahlst richtig. Du hast,
ich freue mich seit einer Woche, dir das vorzulesen.
Okay, hau raus. Also.
Es ist ein Interview mit diesem Dude. Ich habe es ein bisschen runtergekürzt. Er ist trotzdem relativ lang, aber es lohnt sich.
Okay.
So.
Ist das dein nächstes Buch vielleicht einfach?
Das muss man nur copy-pasten und ist fertig. So. Also, Herr Dr. Mario Ludwig, wo trifft man auf tierische Junkies? Als größtes Drogen-Eldorado erweist sich die nördliche Erdhalbkugel. In Sibirien fressen beispielsweise Rentiere für ihr Leben gern Fliegenpilze. Die psychoaktiven Substanzen darin rufen bei ihnen Halluzinationen hervor, wie LSD. Besonders im Winter sind Rentiere scharf auf den Rausch, dann suchen sie ganz gezielt nach den Fliegenpilzen.
Okay, erstens, was für ein geiler Job, Tierweltdrogenforscher. Ja. Zweitens, Der Typ klingt jetzt so wie das Eldorado. Das ist halt wie jemand, der irgendwie über Festivals schreibt. Der geht auch auf viele Festivals. Locker ist der in der Tierszene bekannt als der Dude, der mit dir chillt und einen Trip hat. Weil der locker kennen die Elche den.
Ja, 100%.
Und der muss ja auch, wenn er sagt, das ist wie LSD. Hab ich gehört. Der nimmt Drogen mit Tieren. Das ist sein Job.
You're in for a treat. Wie wirken die Pilze auf Rentiere, Ludwig? Nach dem Pilzkonsum schwanken sie hin und her, haben einen unsicheren Tritt und geben seltsame Geräusche von sich. Bei einigen beobachten Forscher auch eine Art Headbanging.
Was?
Eine Theorie besagt, dass die Pilze den Rentieren dazu dienen, um kurz der depressiven Stimmung der dunklen Winter zu entfliehen.
Headbanging? Die hören Musik?
Ja, das ist viel dunkel und dann schmeißen die sich was und dann geht's denen besser.
Boah, meine Hände, ich habe so krasse Hände. Jerry, wir haben Hufen.
Ja, genau. Was habe ich da auf dem Kopf?
Oh mein Gott, ich glaube, ich kann fliegen. Ja, wir sind Vögel, Frank, wir fliegen.
Frank. So,
weiter. Es geht weiter.
Es ist noch lang nicht vorbei. Wie kommen Tiere auf den Geschmack von Drogen? Finde ich eine gute Frage. Ludwig, manchmal ist es Zufall, wie bei den Braunbären im russischen Krokrotznirustnat. Sie haben entdeckt, dass Kerosinschnüffeln sie in einen Trancezustand versetzt. Ausgerechnet die Wildhüter hatten einmal die Kerosinfässer zum Betanken ihrer Hubschrauber unbeaufsichtigt stehen lassen. Durch diesen Fauxpas entstand ein echtes Drogenproblem. Einige Bären liefen später startenden Hubschraubern hinterher.
Was?
Um noch eine Dosis aus dem tropfenden Motor zu erhaschen.
Nein! What the fuck?
Du willst einfach starten.
Aber
du bist weg aus diesem russischen Ort und plötzlich verfolgen dich 20 drogensüchtige Bären.
Ach du Scheiße.
Es geht weiter.
Aber auch der Bär, der zum ersten Mal zurückkam und seinen Bären. Leute, ich hab da was.
Ich hab richtig Gold
Geiles
gefunden. Es geht weiter. Herr Ludwig, schlafen Tiere ihren Rausch einfach aus? Ist ein sehr gutes Interview, finde ich. Ludwig, ganz und gar nicht. Im australischen Tasmanien sind Schlafmohnproduzenten erzürnt über die Hüpforgien abhängiger Kängurus. Die Beuteltiere zerstören einen erheblichen Teil ihrer Ernte. Die reifen Mohnkapseln, die zum Beispiel Morphin oder Codein enthalten, ziehen Kängurus magisch an. Nach dem Verzehr sind sie derart high, dass sie wie verrückt mit ihren großen Füßen den Mond zertrampeln. Codein, die 187 Kängurustraßenbande.
Meinst du, die drehen auch so Rap-Videos, wo die das so verherrlichen und so?
Hundertprozentig. Ja. immer so zwei Glocks im Beutel vorne drin. Es geht weiter.
Herr Ludwig, also eigentlich ist es super traurig, aber wir lachen erstmal. Aber
ja,
eigentlich ist es auch super traurig.
Die Tiere haben eine super Zeit.
Ja, das stimmt auch wieder.
So, Herr Ludwig, leiden Tiere unter Entzugserscheinungen? Ludwig, durchaus. Tagelanger Kokainkonsum macht Bienen beispielsweise so süchtig, dass sie eindeutige Entzugserscheinungen wie verminderte Lernfähigkeit zeigen. Entomologen wissen schon länger, dass einige Bienenarten bevorzugt Pflanzen aufsuchen, deren Nektar berauschende Substanzen wie Nikotin oder Koffein enthalten. Wissenschaftler dopten einmal sogar Bienen über das Futter mit einer Dosis Kokain. Danach neigten die Tiere zu Übertreibungen. Bei ihren sogenannten Schwänzeltänzen, mit denen sie Artgenossen über die Qualität einer Futterquelle informieren, legten sie sich übermäßig ins Zeug. Nein. Im Vergleich zur Kontrollgruppe drogenfreier Bienen berichteten die Bienen auf Koks, ein wahres Nektar-Schlaraffenland entdeckt zu haben.
Bienen auf Koks, da ist es so viel da drin, dass man eigentlich entmanteln muss.
Die Bienen auf Koks von Angeber plötzlich.
Und dann so, oh, das ist mega geil da. Aber, also ich glaube, die glaubten das halt auch.
Hundertprozentig. Vor allem so eine Koksbiene, wie die dann abgeht.
Es geht weiter.
Ja, natürlich. Es geht weiter. Hast du noch, willst du noch? Zwei habe ich noch.
Ich bin ein bisschen überfordert, aber hau mal raus.
Okay, pass auf. Können sich Tiere eigentlich vor Überdosis schützen? Zumindest zeigen einige Fingerspitzengefühl. In den Gewässern vor Mosambik beobachteten Wissenschaftler, wie Delfine Kugelfische schnappten und vorsichtig auf ihnen herumkauten, bis diese kleine Mengen des Nervengifts abgaben. Und zwar gerade so viel, dass es zwar berauschend wirkte, aber nicht zur tödlichen Vergiftung führte. Mhm. Delfine haben einfach gecheckt, wie viel sie darauf rumbeißen müssen. Und jetzt kommt's. Dieses Phänomen wurde bislang nur bei Kälbern der großen Tümmler festgestellt. Also nur die Jugendlichen machen das. Nach einer Weile fallen die berauschten Tiere in einen tranceähnlichen Zustand und lassen sich ohne jegliche Körperspannung an der Wasseroberfläche treiben. Sensationell sind die Aufzeichnungen eines Fernsehteams von einer Delfingruppe. Zunächst kreisten die Tiere den Kugelfisch ein, nahmen ihn dann der Reihe nach sanft in die Schnauze, kauten auf ihm herum und reichten da noch den Fisch mit dem Maul weiter.
Nein.
Die Delfine ließen den Kugelfisch also wie einen Joint kreisen.
Die hatten einfach eine Blunt Rotation da am Start.
Und dann, puff, puff, pass.
Und ja, wirklich. Und dann entspannt an der Wasseroberfläche rumgehangen. Und dann so ältere Delfine sind, ach, die Jugend von heute.
Und die Delfine auch so Fruity Loops aus der Verpackung rausgegessen.
Ja, und dann so. Auch so Filme geguckt, so Findet Nemo oder sowas.
Ja,
und dann,
Big Lebowski.
Ja. Ach du Scheiße, da war gerade so viel drin in diesem Interview. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Das ist echt so witzig. Vor allem, also dein Job, das zu beobachten und zu analysieren, ist halt ein Traum.
Ja, ich frage mich, wie viele von den Menschen, die das erforschen, dann selber auch irgendwie, auch wenn sie vorher keine Berührungspunkte oder kein Interesse an Drogen hatten, dann sehen, oh, die Delfine haben eine geile Zeit.
Ja, oder, also für mich klingt das auch ein bisschen so, wie, also vielleicht hat er auch einfach bekifft selber einen Tierfilm geguckt.
Das kann auch sein.
Das könnte ich mir vorstellen.
Wobei ich glaube wirklich, dass die Tiere den kennen, dass er sich das vertrauen, weil es gibt ja auch so Tierfilmer, die dann.
Heinz Sielmann-mäßig.
Ja, die dann erst so, die Bärenfamilie hat mich mittlerweile als Teil ihres Reviers akzeptiert. Ja. Nach 6 Monaten annähern kann ich nun mit ihren Kindern Kontakt aufnehmen. Und so hat der halt angefangen.
Ja.
Der kam erst auf eine WG-Party von einem Delfin über einem Freund, hat selber was mitgebracht vielleicht.
Erstmal ein bisschen Gras mitgebracht selber.
Und dann so langsam Vertrauen geschöpft, bis dann irgendein einer Delfin meinte, ey, du bist cool. Wir haben am Montag was streng Geheimnis. Komm mal, klopf mal 6-mal an der Tür in dem Hinterzimmer. Und er so, yes, ich bin drin. Die Delfine nehmen mich in ihre Blunt Rotation mit auf.
Die
Kontaktaufnahme ist geglückt.
Wenn die Bong rauchen, die Delfine, müssen die dann oben auch oben zuhalten?
Eigentlich ist das aber richtig, also das mit den Delfinen finde ich super lustig, das mit Bären ist richtig tragisch, dass sie da so von Menschen reingebrachte Substanzen dann abhängig machen.
Ja, aber die haben eine gute Zeit, ich finde das okay.
Wir haben ja da auch den Kokainbären schon mal genannt in einer Mini-Sonderfolge.
Stimmt.
Der dann, wo dann Drogenkurier abgestürzt
Pablo ist.
Pablo Escobar, der dann irgendwie 6 Kilo Kokain gegessen hat und für einen kurzen Zeitraum das gefährlichste Wesen auf dem Planeten war. Und dann an der Überdosis aber leider gestorben ist.
Geliebt.
Pablo Escobar.
Ja.
Ja, gibt's bestimmt auch jetzt in der Tierwelt. Also, weil Tiere haben ja Sozialstrukturen, die man manchmal nicht erwartet.
Ja.
Zum Beispiel gibt's ja auch Pinguine, die sich prostituieren.
Ja.
Aber das haben wir wahrscheinlich derselbe Algorithmus irgendwie, der uns dann da füttert. Aber ich hatte einen Artikel gesehen darüber, dass dann es hieß, das weiß man eigentlich schon länger, aber damals, als das irgendwie 1903 oder so entdeckt wurde, haben Forscher und Forscherinnen dann gesagt, das wollen wir jetzt irgendwie nicht in die Öffentlichkeit tragen, weil irgendwie ist das weird. Und deswegen ist das so unter den Teppich gekehrt worden. Aber es ist wohl so, dass beobachtet wurde, dass manche Pinguinweibchen sich prostituieren für zum Beispiel Nahrung oder, weiß ich nicht.
Drogenkonsum.
Bitcoins zum Beispiel. Bitcoins. Ja, Pingu-Coins.
Ich glaube, draußen wird wieder gesaugt schon.
Ja, es ist buchstäblich das Putzlicht an, so Rauschmeißerlicht. Ich glaube, ich würde jetzt auch, wenn du ein Highlight der Woche hast.
Aber wir haben gar nicht über deinen roten Teppich und warum du gesoffen hast geredet.
Dann mache ich das Highlight der Woche.
Ja,
und gern. Du machst die Formalitäten.
Die Formalitäten. Abonniert diesen Podcast, wo man diesen Podcast abonnieren kann, auf Spotify, auf iTunes. Folgt uns, wo man uns folgen kann, auf Instagram, auf Twitter. Guckt euch, wenn ihr Lust habt, mein Buchcover an. Auf Instagram habe ich das gepostet. Und wenn ihr noch mehr Lust habt, bestellt mein Buch vor. Man vergisst nicht, wie man schwimmt, auf manvergisstnichtwiemanschwimmt.de. Das würde mich wirklich irre freuen.
Und liebe Hunde, die uns hören, sagt Nein zu Drogen. Oder in eurem Fall sagt Wuff zu Drogen. Insofern Wuff Nein heißt.
Und dann ist jetzt hier Tag am Bakti mit dem Highlight der Woche.
Ja, die Sitcom, an der ich entwickelt und geschrieben habe, hatte Premiere.
Ach, deswegen klingt deine Stimme auch so, ne?
Ja, beim Filmfest in Köln, also richtig groß, auf einer Leinwand im Kino wurden die ersten 3 Folgen gezeigt. Das war total krass. Richtig mit rotem Teppich und kostenlos trinken und essen.
Geil.
Da habe ich richtig reingehauen. Also ich habe mindestens 3 Bier getrunken.
Wie viel Mass?
ein halbes Mass. Oder 17
Mass.
Kölsch.
Es ist die Mass. Eine halbe Mass. Ja.
Eine halbe Mass oder umgerechnet dann 80 Kölsch und deswegen hier die belegte Stimme. War total toll, aber war auch total verrückt dann so, also mit so einem richtigen roten Teppich und ich habe die Schauspieler und Schauspielerinnen
kennengelernt. Bist du fotografiert worden so richtig?
Ja, Ich glaube, ich sollte nicht, aber ich bin einfach dazu.
So Fotobombing.
Und bin richtig fotografiert worden. Ja, ich habe keine Ahnung, wo man diese Bilder aber kriegt oder was da passiert. Ob das Menschen waren, die da arbeiten oder einfach Leute mit einer Kamera.
Und das ist so Stock-Footage und du bist dann plötzlich so für die neue, weiß ich nicht, für die neue Milch bist du dann plötzlich.
Das wäre auch geil. Ey, bei einer Lesung, nochmal kurz an Nachschub, war ein Mensch da,
ja,
der mir das auch später als Screenshot gezeigt hat, der eigentlich eine andere Lesung gebucht hat. Da gab es irgendeinen Fuck-up im Internet. Und da stand um 20 Uhr Sex, Drugs und Rock'n'Roll irgendwie so, die Geschichte des Heavy-Metallers Björn Nölsen oder sowas. Mhm. Und er dachte halt, es ist Nölsen. Ja, er dachte halt, es ist irgendwie die Biografie von diesem Heavy-Metaller Björn Nölsen.
Ja.
Und saß dann da und so nach 10 Minuten so mal, was? Und war aber sehr positiv überrascht, aber ich musste so lachen. Stell dir vor, du denkst, es ist die Biografie von Björn Nölsen. Auf einmal kommt da jemand im Koffer zu spät auf die Bühne und es wird die ganze Zeit über Leichenschmatze geredet und Tatortreinigung. Ja, Shoutout an den Menschen.
Das find ich
und
super.
Das war die Folge für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Yes.
Und bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.